Die Bundesrepublik importiert im Jahr etwa 1 Million Tonnen Palmöl, zum großen Teil von indonesischen Plantagen. Unter anderem die Beimischungspflicht von Agrosprit zum Kraftstoff, 6,25% ab 2010, treibt den Bedarf nach oben. Denn Agrosprit wird nicht etwa nur aus heimischem Raps, sondern auch aus Palmöl gewonnen, da Importware billiger ist. Auch in anderen Produkten, von Schokolade bis Shampoo, ist das Pflanzenöl enthalten. In der indonesischen Provinz Riau auf der Insel Sumatra findet derzeit ein von Greenpeace organisiertes Camp statt, in dem mehr als 60 Aktivisten aus 15 Ländern in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung gegen die Rodung des Regenwaldes durch die Firmen Sinamas und April protestieren. Heute wurden zahlreiche Aktivisten festgenommen, die sich an die Baumaschinen der Rodungstrupps gekettet hatten. Wir fragten Corinna Hölzel, Regenwaldexpertin von Greenpeace, die zurzeit vor Ort in Indonesien ist, was der Anlass zu den aktuellen Protesten war.
Also hier in Indonesien werden jeden Tag reihenweise Hektar von dem wertvollen indonesischen Wurfwald zerstört. Der Regenwald hier ist besonders wertvoll aus Klimagesichtspunkten, weil der Regenwald hier auf Torf steht. Also diese Torfböden speichern sehr viele Tonnen Kohlenstoff, wesentlich mehr als ein anderer Regenwald speichert. Und wenn diese Wälder, diese Torffelder, wie man sie auch nennt, vernichtet werden, dann geht der gesamte Kohlenstoff, der im Boden enthalten ist, als CO2, also als Klimakiller, in die Atmosphäre. Und Indonesien ist das Land, wo die Urwaldzerstörung am schnellsten voranschreitet. Seit 1950 hat das Land 74 Millionen Hektar Wald, Urwald verloren, also ist abgeholzt worden. Das ist ungefähr doppelt so groß wie Deutschland. Das ist natürlich Grund genug für uns, hier eine Kampagne zu machen. Wir haben in Indonesien auch ein Büro und wir haben hier eine internationale Kampagne gegen diese Urwaldzerstörung und für Urwaldschutz, für Schutz der Artenvielfalt und der Leute, die hier natürlich im und vom Wald wohnen und natürlich für das Klima.
Was sind konkrete Aktionen in den Protesten? Wie gehen Sie da bei den Protesten vor?
Also heute haben wir ganz konkret uns auf einer Konzession von der Firma April, das ist einer der größten Papier- und Zellstoffhersteller in Asien, haben wir uns an die Bagger und Bulldozer angekettet und die Aktivisten haben den ganzen Tag dort ausgeharrt, im tropischen Sonnenschein, also unter ganz dramatischen Bedingungen auch, haben die Urwaldzerstörung ganz konkret mit ihrem Leib und Leben auch verhindert. Heute an diesem Tag hatten sich diese Bagger nicht bewegt, konnte kein Urwald zerstört werden, keine Entwässerungskanäle angelegt werden. Und ich habe jetzt wirklich gerade vor 5 Sekunden gehört, dass jetzt die Polizei eingegriffen hat, dass auch die Firma, die Arbeiter von der Firma jetzt die Ketten aufgeschweißt und aufgebrochen haben und dass jetzt alle Aktivisten von der Polizei festgenommen wurden und jetzt auf dem Weg zum nächsten Polizeirevier sind. Das ist ein paar Stunden entfernt, weil das ja tatsächlich mitten im Dschungel war. Dort werden die Aktivisten dann verhört werden und wir hoffen natürlich, dass sie in Kürze da wieder rauskommen und anständiges Essen bekommen, was zu trinken bekommen und sich auch mal die Sachen wechseln können. Es ist auch eine deutsche Aktivistin dabei, Laura Schmidt aus Hamburg, 22 Jahre alt. Ich habe jetzt heute noch keinen Kontakt zu ihr gehabt, weil sie war wirklich die ganze Zeit angekettet und hatte nicht die Chance zu telefonieren. Und ich hoffe natürlich, dass in den nächsten Stunden, dass ich da Kontakt mit ihr aufnehmen kann und dann eben auch genau erfahre, was jetzt weiter mit den Leuten passiert.
Was wird in den nächsten Tagen da noch passieren? Wie werden die Proteste weiterlaufen?
Also wir haben seit dem 26. Oktober haben wir hier in der Provinz Riau auf der Insel Sumatra in Indonesien ein Wald- und Klimacamp. Das ist ein internationales Camp, ungefähr 50, 60 Aktivisten aus insgesamt 15 Ländern, also sehr international. Und in diesem Camp von da aus bauen wir Dämme in sogenannte Drainagekanäle. Also das ist der erste Schritt zur Urwaldzerstörung, ist immer die Entwässerung dieser wasserhaltigen Torfböden. Das heißt, es werden Kanäle da rein gebaggert eben mit schwerem Gerät und das Wasser aus den Torfböden fließt dann halt in diese Kanäle und fließt ab in den Fluss. Dadurch werden die Böden ausgetrocknet und dieser also der Kohlenstoff, der im Boden enthalten ist, wird eben durch diese Austrocknung als CO2 in die Luft freigesetzt. Und wir wollen versuchen, diese Entwässerung zu verhindern. Deswegen bauen wir Dämme, also wir versuchen, diese Drainagekanäle wieder anzustauen, dass der Wasserspiegel steigt und das Wasser zurückkehrt in diese Torfböden und diese ständige Absinken des Grundwasserspiegels verhindert wird. Das ist relativ mühselig. Also ich habe jetzt die letzten Tage auch mit beim Dammbau geholfen. Da ist man dabei, Flöcke in das Wasser zu rammen. die miteinander zu verbinden mit Brettern. Dann haben wir zwei Wände von dem Damm gebaut, die zwischen Zwischenraum ausgelegt mit Sandsäcken und Folie. Und die Sandsäcke hier sind ungefähr 40 Kilo schwer, also fast so viel wie ein Zementsack bei uns. Und das ist schon schwere Arbeit, ne? Sehr mühselig. Also den Graben zu ziehen mit einem riesengroßen Bagger ist wesentlich einfacher, als dann zu versuchen, diese verheerenden Kanäle wieder zu stoppen und dann mit viel Manpower, mit vielen Aktivisten da vor Ort irgendwie zu schaffen, dass man das Wasser wieder so ein bisschen zurückhält, auf dass der Boden eben feucht bleibt, das, was eben natürlicherweise in diesen Torfböden auch vorkommt und was die Pflanzen und Tiere, also das Ökosystem hier auch braucht.
Wird man denn bei dieser Arbeit auch von den Sicherheitskräften der Konzerne und der örtlichen Polizei behindert?
Das Camp selber ist auf Community-Land, also die machen diese ganze Aktion hier ja auch in Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung, sonst würde das auch gar nicht gehen. Die Leute sind hier ja auch ganz stark betroffen, wenn die großen Konzerne kommen, ihnen einfach das Land wegnehmen, um darauf Monokulturen, Plantagen zu pflanzen. Da wird entweder Ölpalmen oder Akazien im Wesentlichen gepflanzt. Also da machen wir viel mit den Leuten hier zusammen. Und wir haben also das Recht, dort dieses Camp zu errichten, wo wir halt jetzt sind. Aber trotzdem kommen nahezu jeden Tag Polizeikräfte vorbei, die einfach gucken, uns aushorchen, wissen wollen, was wir machen, wer wir sind, woher wir kommen.
Was hat denn die Urwaldrodung neben den Folgen fürs Klima auch für Folgen auf die Tier- und Pflanzenwelt in Sumatra?
Indonesiens Urwälder sind bekannt dafür, dass sie einen unglaublichen Artenreichtum beherbergen. Also hier gibt es viele Arten, also um ein Hunderttausendfaches oder sogar noch mehr als in europäischen Ökosystemen zum Beispiel. Viele davon sind vom Aussterben bedroht. Einige sterben wahrscheinlich ständig aus, ohne dass sie je entdeckt wurden. Und die großen bekannten Arten, die eben auch alle sehr stark vom Aussterben bedroht sind, sind eben der Sumatra-Tiger, aber auch ganz bekannt der Orang-Utan. Die Populationen schwinden ganz dramatisch. Es gibt auf Borneo Orang-Utan und den Sumatra-Orang-Utan, das sind zwei Unterarten, sind beide ganz stark bedroht durch den Verlust des Lebensraums, eben weil die menschlichen Aktivitäten davor dringen und ihm einfach den Platz zum Leben nehmen. Aber natürlich auch viele andere Tierarten, Pflanzenarten, Insekten, Vogelarten, der Dschungeladler zum Beispiel. Und ganz oft sind das auch endemische Arten, die eben nur hier vorkommen. Das heißt, wenn wir hier den Lebensraum für diese Tier- und Pflanzenarten kaputt machen, dann stirbt tatsächlich die Art aus.
April und Sina Maas machen Milliardengewinne mit den Akazien bzw. Palmplantagen und entziehen damit der indigenen Bevölkerung ihren Lebensraum. Stephanie Hess von Watch Indonesia erklärt, wie die beiden Konzerne in den letzten Jahren zur Zerstörung des Regenwaldes in Indonesien beigetragen haben.
Dazu muss man wissen, dass die Produktion von Palmöl, aber also wie der Sina Maas-Konzern zum Beispiel sie betreibt, oder auch die Produktion von Feldstoff oder Papier, hauptverantwortlich ist für die Regenwaldzerstörung in Indonesien. Dazu kommt, dass auch die meisten Emissionen, die Indonesien so in die Luft bläst, also ca. 85% der Emissionen, rühren von Wald- und Torfbränden. Indonesien steht damit an dritter Stelle weltweit nach den USA und China in der Position mit den höchsten Emissionen. Die Flächen, die zum Beispiel für Palmöl gebraucht werden natürlich von noch bestehenden Urwaldbeständen, die werden dafür abgeholzt. Als erstes kommen meistens die Papier- und Feldstoffindustrien, also Konzerne wie ACP und April. Erst wird das wertvolle Tropenholz rausgenommen aus dem Wald, also wie Teak oder Meerbau, das dann gewinnbringend auf dem internationalen Markt verkauft wird und zum Beispiel für Parkett oder Gartenmöbel benutzt wird. Danach werden die Flächen abgebrannt und um die Böden halt auf die Plantagen vorzubereiten. Und dabei gibt es halt auch die Praxis, dass Feuer absichtlich so gelegt werden, dass sie noch auf intaktem Regenwald, dass sie den angreifen. Weil das ist ein indonesisches Gesetz besteht, dass kein intakter Regenwald für Plantagen genutzt werden darf. Und mit dieser Maßnahme sind schon viele Hektar Regenwald gefallen. Also zum Beispiel auf Sumatra sind heute schon 3/4 der heutigen Plantagen zu finden. Und die Ausweitungstendenzen gehen dazu, dass bis 2010 inoffiziell 20 Millionen neue Hektar geplant sind.
Oft werden die Plantagen ja auch im Regenwald errichtet, wo auch Menschen leben. Und wie gehen die Konzerne mit der ansässigen Bevölkerung um? Ist das nicht auch problematisch in Bezug auf das Landrecht? Wo erwerben denn die Konzerne das Recht, dieses Land als Plantagenland zu nutzen?
Das ist genau das allerbrennendste Problem, nämlich der Landraub. Dazu haben wir gerade ein ganz aktuelles Beispiel auf Sumatra, auf dem Ras Karang Mendapo. Da haben sich nämlich am 10. September 2008 ungefähr 450 Leute zusammengetan zu einer gemeinsamen Ernteaktion. Dort hat nämlich das Plantagenunternehmen Krishna Dutta Agro Indo, das zum Konzern Sinamas gehört, widerrechtlich Ölpalmen, also widerrechtlich sich Land angeeignet. Bei dieser Ernteaktion wurden die ca. 400 Hektar, die unrechtmäßig angeeignet wurden, abgeerntet. Und daraufhin wurde der Dorfbürgermeister, der die ganze Aktion quasi angeführt hat, inhaftiert. Und Mohamed Rusti sitzt bis heute im Gefängnis und wartet auf seinen Prozess. Und das ist quasi so was wie ein Präzedenzfall für Indonesien, weil hier eindeutig Landraub von den Plantagenunternehmen begangen wurde. Und die indonesische Rechtsprechung in dem Fall wäre wirklich ein Meilenstein für Umweltrechtsaktivisten und auch für die Stärkung der Menschenrechte. Und oftmals ist es halt so, dass die Einheimischen keine Besitzurkunden für einen Wald haben. Also in der indonesischen Kultur gilt oftmals das Adatrecht. Sie haben halt keine Urkunden, mit denen sie vorweisen können, okay, das Land gehört jetzt schon über Jahrhunderte zu unserem Dorf. Währenddessen die Regierung Konzessionen zum Einschlag verkauft oder auch so Plantagen errichtet werden können. Und dann ist das immer so ein bisschen schwierig mit dem Nachweis. Und deswegen gibt es in Indonesien schon seit 2006 mehr als 9 Millionen Menschen, die ihr Land und damit halt auch ihre Existenz an Palmölkonzerne verloren haben. Und wenn man das halt mal ein bisschen auf die Zukunft rechnet, sieht man, dass Indonesien vor kaum zu bewältigen sozialen Umwälzungen steht. Weil immer mehr landlose Menschen ohne Möglichkeit ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen, weil diese Zahl halt dramatisch ansteigt. Besonders Indigene, aber auch Subsistenzbauern sind halt auch direkt von den Investitionen in die Agrarindustrie betroffen. Und das macht ungefähr ein Drittel der Bevölkerung Indonesiens aus.
Also geht auch vieles vom Staat Indonesien aus. Also viele Probleme rühren auch daher, dass der Staat in manchen Sachen nicht richtig entscheidet und auch nicht richtig reagiert.
Ja, das ist richtig. Das ist falsch. Also das Palmöl, was ja gerade der Hauptgrund ist für diese Unmengen an neuen geplanten Plantagen, stellt natürlich auch für die indonesische Regierung einen Devisenbringer dar. Ne? Das promoten das, das sind natürlich Arbeitsplätze, die da entstehen. Es kommt Geld ins Land, aber es ist halt die Frage, wie wird dieser wirtschaftliche Erfolg verkauft? Er wird nämlich erkauft durch Verletzung von Menschenrechten. Besonders die Indigenen leiden darunter. Es wird bewusst in Kauf genommen, dass immer mehr Menschen nicht mehr genug Platz haben, um sich Nahrungsmittel anzubauen. Und seitdem der Palmölboom in Indonesien losgegangen ist, also ungefähr seit 2005, sind auch die Preise für Nahrungsmittel extrem gestiegen. Also zum Beispiel Bratöl, was für viele ärmere Bevölkerungsschichten mit die einzige Option ist, Fett zu bekommen, ist um 50% teurer geworden. Und das alles nur, um den internationalen Markt zu befriedigen. Da stellt sich natürlich auch die Frage, wer ist dafür verantwortlich? Es ist natürlich sehr einfach zu sagen, okay, die indonesische Regierung ist dafür verantwortlich, aber natürlich sollten wir uns auch hier fragen, was unser Konsum mit der Regenwaldzerstörung zu tun hat, weil für uns werden die Wälder, die letzten Wälder abgefällt. Also durch diese Entscheidung der Europäischen Union bis 2020 10% aller Brennstoffe aus pflanzlichen Rohstoffen herzustellen, wurden diese wirtschaftlichen Tendenzen in Indonesien ja erst in Gang gesetzt.
Stefanie Hess war das von der NGO Watch Indonesia. Hintergrundinformationen zu aktuellen Ereignissen in Indonesien bekommen Sie im Netz unter www.watchindonesia.org.